Für alle, die es schon mal aufschlagen wollen, ich möchte heute über den 90. Psalm sprechen. Ich hoffe, dass nicht noch zu viele zu spät kommen und klingeln werden. Zur Einleitung, stell dir vor, du hättest nur noch einen Tag zu leben. Was würdest du heute tun? Ein Lied von Nickelback, das schon ein paar Jahre durchs Radio geistert, schlägt Sachen vor wie dein ganzes Geld bis auf den letzten großen Spenden, noch einmal alte Freunde treffen, einfach in Erinnerungen schwelgen, Beziehungen in Ordnung bringen oder vielleicht sogar ununterbrochen beten an diesem Tag. Gut, ich hoffe, dass dieser eine Tag bei euch allen zu knapp geschätzt ist und dass ihr noch ein paar mehr habt. Aber Fakt ist, jeder von euch wird einmal sterben. Jeder von uns. Das ist die einzige Statistik, die nie verfälscht wurde im Zeitalter der Fake News. Jeder von uns wird einmal das Zeitliche segnen. Und die Frage ist, leben wir dieser Tatsache entsprechend? Davon wird der heutige Psalm handeln. Gut, eine andere Frage, die man sich stellen könnte, wäre natürlich zuerst, macht es überhaupt Sinn, daran zu denken in seinem Leben? Macht es Sinn, sein Leben daran auszurichten? Aber dieser Psalm sagt ja, und zwar nach der Luther-Übersetzung lautet der 12. Vers, der etwas sinnmäßig übertragen ist, lehre uns, dass wir sterben, damit wir weise werden. Die Bibel und somit Gott und Mose, der diesen Psalm geschrieben hat, sind also überzeugt, es würde uns weise machen, zu bedenken, dass wir sterben werden. Und das macht natürlich Sinn, es ist ein Fakt. Und Fakten zu ignorieren macht in der Regel keinen Sinn. Mir kam der Gedanke an zum Beispiel eine Baufirma, die am Bau falsche Stahlträger geliefert bekommt, von denen sie wissen, sie werden nicht halten am Ende, aber die es am Ende einfach trotzdem verbauen, weil es angenehmer ist, so vor sich hin zu arbeiten. Oder denken wir an Atomenergie. Jeder wusste, dass am Ende dieser komische Müll dabei rauskommt, aber keiner wollte wahrscheinlich drüber nachdenken, was machen wir am Ende damit. Und so ist es auch, wenn wir den Tod ignorieren in unserem Leben, obwohl wir wissen, dass er uns einmal treffen wird. Und das Ziel dieses Psalms, den ich gleich vorlesen werde, und dieser Predigt ist und soll sein, dass du lernst, der Tatsache, dass du sterben wirst, angemessen zu leben. Kann sein, dass ich denen gerade gefährlich nahe gekommen bin. Danke. Ich lese den Psalm jetzt einmal komplett vor und werde dann beginnen, ihn auszulegen. Psalm 90, ein Gebet Moses des Mannes Gottes. Der Psalm teilt sich relativ automatisch in drei Teile ein, denen ich auch folgen werde, nämlich zuerst die ersten zwei Verse, wo der ewige Gott beschrieben wird, die Verse 3 bis 11, wo der vergängliche Mensch beschrieben wird und die Verse 12 bis 17, wo wir lernen, wie darauf zu reagieren ist, beziehungsweise noch genauer, wie daraufhin zu beten ist. Zu Beginn aber noch, wir sehen, dieser Psalm hat wie manche eben eine Überschrift, eine Angabe zu ihrem Ursprung, mitunter zum Autor. Hier heißt es ein Gebet Moses und das ist der einzige Psalm, der Mose zugeschrieben wird. Die Autorschaft, dass tatsächlich Mose diesen Psalm geschrieben hat, wird selbst von eifrigen Bibelkritikern nur ungern oder schwer geleugnet. Die Sprache ist zu ähnlich mit dem Deuteronomium und mit den anderen Büchern Mose. Und auch die Begebenheit, die um das Leben Moses beschrieben worden, passend zutreffend auf diesem Psalm, um da wirklich etwas in der Hand zu haben. Und für uns reicht es natürlich, dass es in der Bibel steht. Zur Abfassung, hier steht nicht, wann er ihn geschrieben hat, aber die meisten Autoren gehen davon aus, die meisten Bibelkommentatoren, dass er um die Ereignisse um 4. Mose geschrieben wurde, also um die Wüstenwanderung, in der ja das Volk, wo ja beschrieben wird, dass das Volk 40 Jahre durch die Wüste wandern musste, weil es eben Gott nicht vertraut hatte, ins verheißene Land einzugehen und deshalb eine gesamte Generation sterben sollte und die nächste dann erst dieses Vorrecht haben sollte. Und Mose hat während dieser 40 Jahre eben die komplette Generation an Erwachsenen sterben sehen müssen, die er aus dem Land rausgeführt hatte. Und es macht Sinn, dass er daraufhin begann, über den Tod nachzudenken und vielleicht daraufhin dieses Gebet geschrieben hat. Zu seinen Gedanken, Mose denkt natürlich nicht als Atheist, hier heißt es erst der Mann Gottes. Das wird von nur wenigen Menschen in der Bibel gesagt, von Menschen, die eine wirklich tiefe Beziehung oder die Beziehung zu ihrem Gott gesucht und gepflegt haben, auf besondere Weise, so auch Mose. Und das heißt sogar im 4. Mose wird eindringlich auch beschrieben, dass Mose ein Mann war, der näheren Umgang mit Gott hatte als so manch anderer. Andere Menschen gehen mit dem Tod vielleicht so um, dass sie ihn beschwichtigen, die meiste Zeit, zumindest wenn er noch sehr weit fern ist. Oder sie verzweifeln, wenn man ihn trifft. Ich habe im Internet etwas gegoogelt, wo man viele Artikel findet, wie heutzutage die Menschen Probleme haben, mit dem Tod umzugehen, mit der Trauerbewältigung. Was macht Mose? Mose beschwichtigt garantiert nichts. Er schaut eigentlich der Schrecklichkeit dieses Themas tief ins Angesicht. Aber er verzweifelt nicht. Er endet stattdessen mit lauter Hoffnung und Bitten an seinen Gott. Und das wollen wir nun betrachten. Wie gesagt, er beginnt damit, zuerst auf Gott zu schauen. Damit beginnt sein Gebet. Und das Erste, was er sagt, ist, Herr. So spricht er ihn an. Und das drückt schon die persönliche Beziehung zu Gott aus. Gott ist für ihn nicht der da oben oder eine Art, etwas Vages, was es vielleicht gibt. Nein, er ist sein Herr. Er ist es zeigt auch die Art der Beziehung. Nicht sein Kumpel, sondern sein Herr, der ihm auch etwas zu sagen hat. Er kennt ihn an als seinen Schöpfer und an, seinen Gebieter, könnte man vielleicht noch anders sagen. Und das Nächste, was er sagt, Herr, du bist unsere Zuflucht. Dieses Wort wird in anderen Übersetzungen teilweise mit Wohnung übersetzt und manche sprechen auch von Zuhause. Gott, du bist unser Zuhause, unsere Zuflucht. Ja, was ist ein Zuhause? Ein Ort, an dem ich mich sicher weiß, wie eben auch eine Zuflucht. Ein Ort, an dem ich fliehen kann, an dem ich mich angenommen weiß. Ich glaube, die Balsen-Werbung war es, in der es hieß, Zuhause ist, wo du willkommen bist. Und auf manchem T-Shirt habe ich schon mal gelesen, Zuhause ist, wo das WLAN automatisch verbindet. Nein, Mose sagt, Zuhause ist, wo mein Gott ist. Beziehungsweise nicht mal, sondern Zuhause ist mein Gott. Dort fühlt er sich angenommen, dort weiß er sich beschützt. Wo auch immer das ist. Sie waren 40 Jahre unterwegs in Zelten. Aber weil Gott dabei war, war es trotzdem, war er dennoch die ganze Zeit zu Hause. Und das kann jetzt natürlich nur der bekennen, der wirklich so eine Beziehung zu Gott sucht und hat. Und das ist auch die Grundlage für alles andere, wie er jetzt mit diesem Thema umgehen wird. Und natürlich bietet es sich an, sich da jetzt zuerst auch selbst die Frage zu stellen, suche ich diese Beziehung zu Gott? Kann sich jeder selbst stellen. Der Vers 2 beschreibt dann noch, warum Gott ihm die Zuflucht ist, weil er ewig ist. Du bist unsere Wohnung von Geschlecht zu Geschlecht, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott war immer, er war für die vergangenen Generationen die Zuflucht. Wir denken vielleicht an Abraham, der auch schon in Zelten unterwegs war und auch sich bei seinem Gott zu Hause wusste. Und für Mose ist er es, und er wusste auch, du wirst auch für alle zukünftigen Generationen das Zuhause sein, die Zuflucht. Erstens, weil du immer sein wirst und was damit impliziert ist, weil du immer derselbe sein wirst. Ja, Menschen verändern sich, Menschen vergehen auf der einen Seite oder sie verändern sich eben. Häuser stürzen ein, Gott bleibt derselbe und darum ist er für Mose die Zuflucht, die einzige sichere. Und diesem Bild des ewigen, unvergänglichen Gottes stellt er jetzt das doch kläglichere Bild des vergänglichen Menschen gegenüber. Ab Vers 3 beginnt mit, du, dieser Gott, lässt den Menschen zum Staub zurückkehren. Und das ist das Erste, was uns hier ins Auge springen soll. Er sagt, du bist es, du bist die Ursache davon, dass wir so sind, dass wir vergänglich sind. Du lässt uns zum Staub zurückkehren. Nicht, wir sterben nicht, weil das einfach so ist, nicht weil der Körper eine Fehlkonstruktion ist, sondern weil Gott bestimmt hat, dass wir zum Staub zurückkehren sollen und so spricht, kehrt zurück. Und daraufhin beschreibt er jetzt, die kommenden Ausdrücke sind eigentlich eine Beschreibung davon, wie schnell das ist, nämlich indem er es zuerst dem Zeitempfinden Gottes gegenüberstellt. Er sagt, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist und wie eine Nachtwache. Also entweder ein Tag von 24 Stunden oder eine Nachtwache von 4 Stunden. Und wenn wir dem ein Leben von 80 Jahren gegenüberzustellen, dann sind das gerade einmal 20 Minuten für den ewigen Gott. Unser Leben. Und die kommenden Beispiele drücken das jetzt auch genau so aus. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Das beschreibt auch einen Sturzregen, der zu Fluten sorgt. Also das Bild ist eben eine Flut, zum Beispiel ein Fluss, der dann anschwillt und die Äste am Rand mitreißt. Und diese kurze Zeit, wie, stell dir vor, du stehst am Fluss und es treibt an dir vorüber, diese Zeit, bis es vorbei ist, ist unser Leben vor Gott. Das nächste, sie sind wie ein Schlaf. Auch etwas relativ Kurzes, was hier im Vordergrund steht, ist ja, die Nichtigkeit des Ganzen. Ja, auch ein Schlaf, sobald er vorbei ist, ist er vorbei. Du vergisst schnell, was du geträumt hast und es hat keinen weiteren Einfluss. Und das dritte Bild, das er verwendet, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen welkt es, am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Und was hier im Vordergrund steht in diesem Bild, ist eben die kurze Pracht, die der Mensch in diesem Leben hat. Also am Morgen steht er da wie eine Wiesenblume auf dem Feld im Frühling, im Sommer. Aber am Abend kann es sein, dass schon der Rasenmäher darüber geht, dass abgemäht wird, welkt und verdorrt. Also auch wieder nur ein Tag, den er hier als Zeitspanne angibt. Unser Leben ist kurz vor Gott. Vielleicht fühlt es sich für uns doch relativ lang an und gerade in meinem Alter fühlt es sich eigentlich noch ewig an, was noch warten wird oder zumindest könnte. Für Gott ist es kurz. Und das nächste, was er dann beginnt zu beschreiben, ist eben warum. Warum ist es kurz? Ja, das ist ja die Frage, die wir uns daraufhin stellen müssen. Er hat gesagt, du lässt uns dahin fahren. Warum? Was soll das? Warum tut Gott das? Wir lesen, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn, schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Warum lässt er uns dahinfahren? Weil er zornig ist. Und diese doppelte Ausdrucksweise, die Wortwahl kann auch, ja, projiziert auch zwei verschiedene Bilder in den Kopf. Wir werden aufgerieben, das ist vielleicht das lange Leben, das doch eigentlich vielleicht sogar 90 bis 100 Jahre dauert, aber eben am Ende doch wie ein Aufreiben ist im Alter, wenn man immer mehr von Krankheit und Zerfall geprägt ist. Und auf der anderen Seite schnell hinweggerafft durch einen Unfall oder Ähnliches, durch deinen Zorn und durch deinen Grimm. Warum ist Gott zornig? Vers 8, du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Das ist der Grund, warum Gott zornig ist auf Menschen. Er nimmt wieder zwei Beispiele, unsere Missetaten, unsere Sünden, könnten wir sagen, und auch unser geheimstes Tun. Dinge, die vielleicht sonst niemand mitbekommen hat, mit denen wir dachten, wir sind davongekommen. Oder Dinge, die nicht mal uns aufgefallen sind als etwas Schlechtes. Es steht vor Gottes Angesicht, schreibt Mose. Er sagt, wir sterben. Und das ist auch ein Gedanke, der nicht unbedingt, ja, jeder in dem Sinne so, ja, erstmal nicht jeder bejahen würde und auch nicht jeder Christ, der an die Bibel glaubt, so im Kopf hat. Wir sterben in erster Linie, weil Gott zornig ist. Und dieser Gedanke ist nicht neu hier. Es ist eigentlich von Beginn an, es ist eine Grundlage eigentlich, ja, der Schrift und der Lehre daraus. Wir lesen das schon, allein schon der erste Vers, in dem Mose, das er gesagt hat, du lässt sie zum Staub zurückkehren. Diese Ausdrucksweise ist entnommen aus 1. Mose 3. Das möchte ich einmal vorlesen. Ihr dürft das gerne mit ausschlagen. 1. Mose 3, die Verse 17 bis 19 möchte ich vorlesen. Dort wurde zuvor die Schöpfung beschrieben und dann der sogenannte Sündenfall, also die erste Abweichung des Menschen von Gottes Verordnungen. Und daraufhin verhängt Gott Folgendes über die Menschheit. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, die Begebenheit ist bekannt, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühen sollst du dich davon nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Aus den ersten drei Kapiteln wird vor allem deutlich dieses. Es war nicht ursprünglich Gottes Absicht, eine Welt zu schaffen, die von Tod und Leid gezeichnet ist, sondern erst nach diesen Ereignissen wird das beschrieben, wird gesagt, wie Gott, dass Gott diese Welt in irgendeiner Form verändert hat, dass all das nun Teil unseres Lebens ist und so präsent und normal, dass es nicht wegzudenken ist, dass wir es uns gar nicht vorstellen könnten ohne. Und wir haben eben gelesen, es ist die Konsequenz daraus, nicht, dass Gott einfach willkürlich seine Launen über die Menschen ausstreut, sondern die Menschen hatten gesündigt und von da an waren sie Sünder. Wir lesen danach die Geschichten, wie es weitergeht. Kain und Abel stehen dann wieder beispielhaft dafür, wie der erste Brudermord geschieht. Also wir sehen, der Mensch hat sich verändert. Er ist nun an und für sich ein Sünder und tut deshalb die Sünde. Das ist auch etwas, was durch die Schrift mehr und mehr deutlich wird im Lesen. Der Mensch ist nicht einfach ein Sünder, weil er manchmal sündigt, sondern er sündigt, weil er ein Sünder ist seit dem Sündenfall. Es ist sein Wesen. Und so lesen wir in Römer 3, 10 bis 11 im Neuen Testament, interpretierend dazu, spricht Paulus, es sind mehrere Verse, aber ich lese nur diese zwei vor. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Und in Vers 23 wird er dann schreiben, dass sie alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Wir lesen hier, dass, wie schon gesagt, keine Sünde unter den Teppich gekehrt wurde oder Gras darüber gewachsen ist, sondern dass sie vor Gottes Angesicht ist. Und von da an kehrt er wieder zurück, das Leben zu betrachten. In den weiteren Versen von dieser Wahrheit aus wieder auf die Vergänglichkeit schauend und sagt nun wieder im Umkehrschluss, denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Also darin, dass alle unsere Tage schwinden, sehen wir deinen Zorn und dass unsere Sünden vor deinem Angesicht stehen. Und was er nun beschreibt, ist die Nichtigkeit, die daraus unser Leben kennzeichnet. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz, etwas, bei dem auch nichts herausspringt. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre und heute auch gern mal 90 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, schreibt er. Warum? Weil es eben am Ende aus den Händen gleitet. Die eigene Arbeit, die man vielleicht gelernt und perfektioniert hat, die Sprossen der Karriereleiter, die man emporgestiegen ist, das Haus, das man gebaut hat, die sportlichen Errungenschaften und Pokale, sie fließen aus den Händen und das macht sie nichtig. Und ebenso schreibt auch der Prediger am Ende seines Lebens, das Buch Prediger möchte ich dazu kurz aufschlagen, was er eigentlich genau dieses Thema beschreibt. Dort geht es darum, dass ein alter Mann, der ein Leben in voller, man würde sagen, Sinnerfüllung eigentlich geführt hat, also der alles getan hat, worauf er Lust hat und alles tun konnte, was er Lust hatte und am Ende sehr deprimiert zurückschaut und unter anderem Folgendes schreibt in den Versen, in den Kapitel 2, den Versen 17 bis 19. Da Dort schreibt er, nachdem er ihn betrachtet hat, wie er eben, ja, in Kapitel 2 weiter vorne stand noch, wie er beschreibt, was er getan hat. Ich führte große Unternehmungen durch, ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, ich schuf mir Gärten und Parkanlagen weiter hinten. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder, ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und so weiter. Aber in Abvers 17 schreibt er dann, da hasste ich das Leben, ich muss zuerst die Konsequenz nennen, wie er dazu kommt. Vers 11, als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Und dann möchte ich lesen ab Vers 17, da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht, denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Ich hasste auch all meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen musste, der nach mir kommt. Und wer weiß, ob der Weise sein wird oder ein Narr. Und doch wird er über all das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist nichtig. Und gut, wir wissen, dass der Prediger oder der dieses Buch kennt, sehr in Depressionen deshalb fällt. Aber ein interessanter Aspekt, der mir da aufgefallen ist, als ich mit meinen Großeltern zeitweise gesprochen hatte, als es ihnen noch besser ging, hat auch beide von ihnen, die noch leben, etwas Ähnliches mal gesagt. Wie sie sehr verzweifelt zurückgeschaut haben und gesagt haben, und jetzt ist doch alles nichts mehr wert. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel, wie meine Großmutter mir mal gesagt hatte, etwas, was sie oft gesagt hat, als ich gegangen bin, schaff nicht zu viel. Und dann habe ich gefragt, warum? Und hat sie dann relativ traurig gesagt, du sitzt am Ende doch da wie ich. Also die Gedanken sind nicht weit hergeholt und sie gehen nicht nur Philosophen und Theologen durch den Kopf. Es sind Gedanken, die höchstwahrscheinlich jeden treffen werden. Und daraufhin stellt Mose in Vers 11 nun die Preisfrage. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Wer zieht diese Schlussfolgerungen? Wer erkennt, dass unser Sterben ein Zeichen von Gottes Zorn ist? Wer erkennt das? Denn das, was er ja eigentlich sagt, ist, ein ehrlicher Blick auf diese Welt muss uns eigentlich zeigen, meine Beziehung zu meinem Schöpfer ist nicht ganz ungetrübt. Und ich weiß, dass viele dem heute widersprechen würden, vor allem Theologen, vor allem besonders evangelische Theologen eigentlich. Sie würden sagen, Gott ist ein Gott der Liebe und nicht des Zorns, der jedem vergibt. Gott ist nicht zornig über dich. Nein, es ist nicht so, dass du deshalb stirbst, wie Mose das hier sagt. Und dann, keine Ahnung, wie das hier wahrscheinlich wegerklärt würde, weil man sich ja eigentlich noch hinter die Bibel stellt, indem man dann, ja, Mose eben vorwirft, dass er eben noch in einem ganz anderen Gottesbild lebte, das im Neuen Testament aufgeklärt wird. Aber das ist nicht so. Und ich möchte dem sogar ganz anders herum erwidern. Ich frage, warum sollte ich davon ausgehen, dass ein liebender Gott eine Welt schafft, die von Leid und Tod gezeichnet ist? Einfach so. Ich glaube eben nicht, dass ein gnädiger Gott mich einfach so schafft, damit ich leide und sterbe in diesem Leben. Und ich glaube, dass sich eben Gottes Gerechtigkeit darin offenbart, aber dass seine Liebe dennoch genauso vorhanden ist. Aber zuerst nochmal zum Blick auf diese Welt. Warum sollte ich davon ausgehen, dass der Himmel ein besserer Ort ist als die Erde, wenn Gott scheinbar hier schon nur aus seiner vollen Güte handelt? Und wenn ich aber anerkenne, dass Gott mich hier wegen meiner Sünde langsam sterben lässt, wie wird es wohl sein, wenn ich nach meinem Tod vor diesen Gott treten muss? Das sind die Gedanken, die uns eigentlich dabei kommen müssten, von denen Mose hier schreibt, wer erkennt das? Und das war jetzt sehr düster bis hier. Das war sehr dunkel. Das war vielleicht die dunkelste Beschreibung des Todes, die jemals geschrieben wurde hier. Aber jetzt sehen wir den Unterschied davon, dass eben Mose ein Mann Gottes ist und nicht einfach jemand, der in Depressionen fällt und sich seiner Verzweiflung hingibt. erkennen nun den Unterschied. Und auch bis hier schon erkennen wir ihn daran, dass hier kein Vorwurf steht in irgendeiner Form. Kein sich beschweren, kein Murren. Er beschreibt es einfach nur, wie es ist. Aber er nimmt diese Gedanken nun und wie gesagt, wird nicht zornig, sondern er nimmt sie und flieht damit zu Gott. Nicht vor Gott, sondern zu Gott. Und es wird ihm Anlass zu beten. Und wer das tut, der hat eigentlich schon das meiste verstanden. Es folgen nun 7 Bitten, je nachdem wie man zählt, aber im Großen und Ganzen 7 Bitten Moses an Gott, die uns zeigen oder die uns ein Vorbild sind, wie man darauf reagieren sollte. Und die erste ist Vers 12, die ich vorher nach der Luther-Übersetzung zitiert habe und nun nach einer, wie gesagt, die Luther ist etwas auslegend und diese hier ist etwas, und diese ist wortgetreuer, aber trifft den Sinn. Dort steht nämlich nach dieser Übersetzung, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Und mit richtig zählen heißt nicht einfach sie zu addieren, sondern richtig zählen heißt es zu verstehen. Ja. Das Bild, das mir eingefallen ist, ist vielleicht etwas dumm, aber vielleicht doch dem einen oder anderen eine Eselsbrücke. Stell dir vor, eine Herde Gnus läuft auf dich zu und spätestens jetzt weißt du auch, welchen Film ich im Kopf hatte, als ich mir das überlegt habe. Eine Herde Gnus läuft auf dich zu und du kannst diese jetzt zählen und addieren, okay, 98. Aber du hast erst verstanden, sie zu zählen, wenn du merkst, du solltest das Weite suchen. Wenn du merkst, wie du darauf reagieren sollst, auf diese Zahl. Zu lernen, unsere Tage zu zählen, bedeutet, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Das Erste, was ich aber auch noch dazu sagen möchte, ist, Mose bittet Gott, lehre uns das. Und das sagt uns, von Natur aus können wir das nicht. Von Natur aus ist es eben so, wie er sagt, niemand erkennt es. Niemand lebt angemessen dieser Tatsache und vor allem niemand erkennt, dass es eben auch zeigt, dass unsere Tage gezählt sind, dass zur Beziehung zu Gott getrübt ist. Würden wir gelernt haben, unsere Tage zu zählen, würden wir viel weniger Zeit mit Belanglosigkeiten verschwenden und wir würden unser Leben anders führen. Wir würden nach der Zeit danach fragen, wir würden nach Gott fragen. Wer, wem das Ende bewusst ist, der fragt nach dem Ende. Und das Interessante ist, besonders Leute, die eigentlich vorgeben, daran zu glauben, gerade bei diesen erkennt man das eben, gerade bei uns, und ich muss mich da selbst schuldig sprechen, erkennt man, dass es eben doch, dass oft sich zeigt, dass ich oft nicht verstehe, meine Tage richtig zu zählen. Dass ich doch hier lebe, als würde ich ewig auf dieser Erde bleiben oder als hätte ich noch ewig Zeit, mein Leben zu Gottes Ehre zu führen. Und ja, das ist das eine, erstmal zu registrieren, meine Tage sind gezählt und dann eben zu registrieren, meine Tage sind von Gott gezählt. Und dann würden wir eben wie Mose fragen, warum? Und das würde uns zu zweiten Bitte führen, nämlich kehre zurück, o Herr, wie lange noch und habe Erbarmen mit deinen Knechten. Es würde uns lehren, um Erbarmen zu bitten. Und das zeigt uns jetzt eben, Mose ist ein Mann Gottes. Er sieht, Gott ist zornig, ja, aber er weiß, Gott ist ein Gott des Erbarmens und der Gnade und eben doch der Liebe. Und nimmt den an, der kommt, um Erbarmen bittet, der um Gnade bittet. Und er sagt noch, wie lange, bis wir sehen, bis wir deine Gnade sehen. Und im Neuen Testament ist dann natürlich offenbart, wie Gott seine Gnade zeigt, wird uns in 4 Berichten, den Evangelien gezeigt und danach erklärt, Gott, der Sohn, wird selbst Mensch und kommt in unsere elende Situation. Er unterwirft sich allem Leid in der Welt, obwohl er es als einziger nicht verdient hat, weil er, wie wir lesen, ein vollkommenes Leben führt. Und dieses Leben endet eben in nicht ganz einem Monat, jährt es sich an Karfreitag, Jesus stirbt, einen qualvollen Tod, wird dabei von Gott verlassen, wie er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wie wir schon gesagt, der Tod ist die Konsequenz der Sünde und die Qualen und Gottverlassenheit sind eben Ausdruck dessen, was eben anschließend Gott für eine Strafe für uns übrig hat, wie Jesus es nennt, die Gehenna, die Hölle. Aber er trägt das, und zwar, wie wir erfahren, im Neuen Testament stellvertretend. Schon Mose hat Opfer dargebracht, Tieropfer im Alten Testament, Und diese waren, lernen wir nur Bilder dafür, dass wir lernen, es gibt Stellvertretung. Ja, ich kann nicht als Sünder zu Gott kommen, aber es geht, dass jemand, der unschuldig ist, in diesem Fall damals eine Ziege oder sowas, als Beispiel, etwas, das unschuldig ist, kann die Schuld für meine Sünde tragen, die Strafe. Und so, und das sollte ihm lehren, was Jesus getan hat, nämlich, dass er wie so ein Opfertier für uns geschlachtet wurde. Und es gibt eine Begebenheit vor, ja, nicht ganz 200 Jahren im Kaukasus, eine kurze Geschichte, die ich vorlesen möchte, die wahrscheinlich schon in zig Predigten zitiert wurde, weil sie das eben sehr gut illustriert. Und die möchte ich jetzt schnell vorlesen. In den Jahren von 1835 bis 1845 hatte sich am Kaukasus ein Volksstamm unter seinem Fürsten und Stammesführer Schamil unter schwersten Kämpfen von der russischen Fremdherrschaft losgekämpft. Nach dieser Befreiung wollte der Fürst seinem Volk zu wirtschaftlichem Wohlstand verhelfen. Dazu erließ er als erstes ein strenges Gesetz gegen die Spielleidenschaft seines Volkes. Wer beim Glücksspiel ertappt wurde, sollte öffentlich ausgepeitscht werden. Nun geschah es eines Tages, dass die eigene Mutter des Fürsten beim verbotenen Spiel überrascht wurde. Würde der Sohn nun die Mutter zur öffentlichen Auspeitschung übergeben? Unmöglich. Der Fürst hatte aber das Gesetz ohne Ansehen der Person erlassen und das Gesetz verlangt sein Recht. Das ganze Volk blickte auf ihn. Was sollte er tun? Fürst Schamil schloss sich 3 Tage ein. Er wollte in Ruhe darüber nachdenken, wie er als Sohn seiner Mutter gegenüber aber auch ein gerechter Fürst seinem Volk gegenüber sein konnte. Dann geschah das Unglaubliche. Fürst Schamil gab den Befehl zur öffentlichen Auspeitschung seiner Mutter. Die Mutter wurde öffentlich an einen Pfahl gebunden, eine große Menschenmenge war zugegen und Schamil befahl, schlag zu. Doch bevor die Henkersknechte die Geißeln über den Rücken der Mutter herabprasseln lassen konnten, warf sich der Fürst vor die Mutter und fing die Schläge mit seinem eigenen Rücken auf. Die Diener schreckten zurück, Schamil aber befahl mit lauter Stimme, schlag zu. So nahm er die Strafe, die die Mutter verdient hatte, auf sich. Dem Gesetz wurde Genüge getan, die Mutter aber ging frei aus. Und das ist eben eine Geschichte, die sehr gut die, ja, das Dilemma oder das Spannungsfeld zeigt, dass an Ostern gelöst wird. Gott ist gerecht und wird gerecht bleiben, aber will dennoch gnädig sein und vergeben. Und das tut er eben dadurch, dass er Jesus die Strafe für uns auf sich nehmen lässt. Und wir lesen im Neuen Testament Johannes 3,16, ich möchte es auch aufschlagen, oder ja doch, Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also wir lesen hier genau das ausgedrückt, aber auf der anderen Seite eben auch, wodurch es wirksam wird, nämlich damit jeder, der an ihn glaubt. Also jeder, der kommt wie Mose in diesem Psalm und Gott um Erbarmen bittet und an den Sohn Gottes glaubt, dass er für die eigene Sünde bestraft wurde, dem wird hier diese Gnade eben zugesprochen, dass er sie hat, um die Mose hier noch bittet, hab Erbarmen mit deinen Knechten. Und er fährt fort mit seinen Bitten, ich möchte sie noch schnell durchgehen zum Ende hin, wobei das natürlich die wichtigste ist, aber er fährt fort auf der Grundlage dieses Erbarmens nun weiter zu Gott zu bitten. Er bittet zwar um das Erbarmen, aber wir sehen, er ist sich der Gnade seines Gottes bewusst, denn sonst würde er nicht so weiter bitten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Was beinhaltet das? Das heißt, lass uns satt werden an deiner Gnade. Das heißt, erstens, lass sie in Fülle über uns kommen, in Menge, lass uns satt werden, lass es genug sein, aber auch lass uns satt werden, lass uns das genug sein. Lass uns nicht nach anderem gieren. Und was ist die Gnade? Ja, was ist die Gnade des ewigen Gottes, die uns das Neue Testament oder die ganze Schrift dann zuspricht? Es beinhaltet die Vergebung aller Schuld, den Frieden mit Gott, die Veränderung meines verdrehten Ichs, die Führung durch alle Lebenslagen, die Versorgung, Freude und am Ende das ewige Leben. Das ist, wo Mose bittet und was Gott uns zuspricht, wenn wir im Glauben kommen und bitten. Sättige uns mit deiner Gnade. Und als nächstes, erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest. Und er sagte davor schon, dann werden wir fröhlich sein. Und das zeigt auch schon, er nimmt das ja wie ein Argument hier. Tu es, damit wir fröhlich sind. Denn er weiß, Gott liegt etwas daran, dass wir fröhlich sind. Wie gesagt, er wollte nicht eine Welt schaffen, die uns unglücklich macht, sondern er will, dass wir fröhlich sind, aber dass wir vor ihm fröhlich sind und mit ihm fröhlich sind. Und darauf diese Bitte eben nun, erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest. Und das ist auch etwas aus der Situation heraus. Mose und das Volk hatten eine schwere Zeit hinter sich. Mehrere Jahrhunderte in Ägypten unter Sklaverei, dann 40 Jahre in der Wüste. Davor diese doch auch nicht so angenehme Zeit in Ägypten mit dem Auszug. Und er sagt jetzt, erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest. Also man könnte auch sagen, lass es das alles wert sein. Gib uns mindestens so viel Gutes, wie du uns Schlechtes gegeben hast. Denn es gehörte zur Erziehung Gottes, durch die das Volk und Mose gehen mussten. Und er sagt, lass es das wert sein. Lass das Gute, das Böse überwiegen am Ende. Dass wir uns freuen, diesen Weg, dass wir diesen Weg gegangen sind. Dann weiter Vers 16. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Nun, ein Teil von Gottes Strafe ist immer, dass er sich zurückzieht. Darum können wir ihn nicht wahrnehmen. Und darum wirkt es eben auch oft so, als würde Glaube und Gottesfurcht nichts bringen. Und er bittet, lass uns dein Walten offenbar werden. Lass sichtbar werden, dass du bist und dass du hast. Lass es uns sehen. Wirk in unserem Leben. Und am Ende ist es natürlich auch die Bitte darum, was Gott immer verheißen hat, dass er eines Tages eben sich der Welt wieder zeigen wird, dass Jesus wiederkommen wird, dass er sein Walten sichtbar werden lässt. Dann, und die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns, Bitte Nummer 6. Man könnte sagen, du, der du alles lenkst, der du unser Leben lenkst und führst, lass es alle Zeit in Freundlichkeit geschehen. Und dann noch, zu guter Letzt, die 7. Bitte. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Und das ist die Bitte, womit wahrscheinlich die meisten anderen Gebete anfangen und auch schon wieder enden. Herr, segne mein Leben, gib mir Gesundheit, gib mir Erfolg, gib mir Glück. Und damit ist es uns auch ein Vorbild zu beten, wie man beten soll. Nein, Mose beginnt sein Gebet erstmal lange ohne Bitten, ohne eigentlich das eigentliche Gebet. Er sinnt zuerst drüber nach, über Gott und über diese geistlichen Tatsachen, die wir gelesen und beschrieben haben, und bittet dann zuerst um die geistlichen Dinge, um Gnade, und endet dann am Ende damit, Gott auch aus reinem Gewissen zu bitten, Herr, segne mein Leben, segne, was ich tue. Er ist nun so weit gekommen, dass er sein Leben im Licht der Ewigkeit betrachtet und so auch das Werk seiner Hände eben ein solches ist, etwas, das Anbetracht dieser Dinge geschieht, Anbetracht der Ewigkeit, und kann deshalb auch guten Gewissens bitten und mit Vertrauen, dass es erhört wird, Herr, segne mein Leben, segne, was ich tue. Segne, was ich tue. Und dazu möchte ich zum Abschluss jetzt noch einen Vers aus dem Neuen Testament vorlesen, aus 1. Korinther 15. Erste Korinther Kapitel 15 ab Vers 53. Ist eben auch auf das Ende schaut, aber eben anders aus einer neutestamentlicheren Perspektive, zu der Mose natürlich auch gelangt ist. Dort steht, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und nun das, was auch mit dieser letzten Bitte übereinstimmt. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Also er sagt, wenn ihr euer Werk im Herrn tut, das heißt den Willen Gottes ausführt und was er eben uns aufgetragen hat, Missionsbefehl, dann wird das nicht vergeblich sein. Dann wird es am Ende nicht nichtig sein. Und zuletzt, um wirklich zum Abschluss zu kommen, einfach um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Ich hatte am Anfang gesagt, es soll uns lehren, der Tatsache, dass wir sterben, angemessen zu leben. Ich möchte das nur noch ein paar Punkten runterbrechen und dann zum Ende kommen. Erstens, ich ignoriere die Tatsache nicht, dass ich sterben werde. Ich frage nach Gott und meinem Ergehen in der Ewigkeit. Ich gestehe mir ein, dass der Tod mir zeigt, dass ich mit Gott versöhnt werden muss. Ich suche und finde diese Versöhnung im Glauben an Christus. Ich suche meinen Frieden in Gott und nicht im Vergänglichen. Ich lebe mein Leben in Vertrauen auf Gott. Ich richte mein Werk, mein Leben an dem aus, was vor Gott Wert hat, damit ich es ihm anbefehlen kann und er es segnet. Damit komme ich zum Schluss. Amen.